mag jetzt gar nicht viel erst nur darüber reden. Ich möchte es jetzt erstmal einmal vorlesen, allerdings erstmal nur den ersten Teil. Also ich werde heute mit euch betrachten die letzten zwei Abschnitte von Markus 8. Das sind die Verse 31 bis 38, also bis Kapitelende. Markus 8 ab Vers 31. Ich lese aber erstmal nur 31 bis 33 vor. Dort steht: Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ja, das ist der erste Teil, den ich heute mit euch betrachten werde. Und das Erste, was hier die Menschen vor den Kopf stößt, speziell Petrus, ist die Tatsache, dass der Retter, an den er glaubt, leiden und sterben muss. Nur um das Ganze einzuordnen, wir hatten beim letzten Mal eine zentrale Stelle. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie Petrus und mit ihm auch die anderen Jünger aber wirklich an den Punkt gekommen sind, dass sie ganz fest bekennen könnten: Ja, Jesus ist der Christus. Also der, den das Alte Testament vorhergesagt hat. Jesus ist der, der wirklich von Gott geschickt wurde, der wirklich der Retter der Welt ist. Das glauben wir. Ganz fest. Und das sollten sie auch bis dahin lernen. Das sollten sie lernen daran, an seinen Wundern und an seinen Predigten. Und sie sollten davon überzeugt sein, obwohl immer mehr sie merken, er ist nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber wir können nicht mehr leugnen, das ist der Mann, den Gott geschickt hat. Jesus, der Christus. Und nachdem sie das verstanden haben, fängt der Herr Jesus an, ihnen zu zeigen, dass sie das zwar richtig erkannt haben, dass aber ihre Vorstellung, was das bedeutet, noch weit hinter der Realität zurückhängt. Dass ihre Vorstellung davon, was für ein Erretter er sein will, noch nicht das ist, und zumindest noch nicht vollständig das ist, wie es wirklich der Fall ist. Er sagt ihnen nun hier, dass er viel leiden müsse, von der kompletten jüdischen Führung verworfen, also abgelehnt werde und am Ende getötet und nach 3 Tagen wieder auferstehen würde. Und die ersten 3 Sachen haben so eingeschlagen wie eine Bombe, dass das 4. die Bestürzung jetzt auch nicht mehr retten konnte. Das konnten sie genauso wenig einordnen mit dieser Auferstehung wie davor die Ablehnung und den Tod. Sie waren geschockt. Man könnte sagen, ihr ganzes Weltbild ist dadurch jetzt eigentlich in sich zusammengebrochen. Sie hatten alles auf diese Karte gesetzt. Ja, sie haben ihre Arbeit beiseite gelegt, ihre Familien, ja, zumindest für eine Zeit lang, verlassen. Und haben alles auf diese Karte gesetzt: Jesus ist der Messias. Und wir sind jetzt mit ihm, wo er arm ist, und werden bald mit ihm sein, wenn er dann wirklich der König ist. Wir setzen alles auf diese Karte. Und obwohl viel dafür gesprochen hat, dass er doch die Leute ihn letztlich nicht akzeptieren werden, haben sie gesagt: Nein, das ist definitiv der Mann Gottes. Und auf den vertraue ich. Und nun sagt er ihnen: Doch, ich werde abgelehnt werden. Nein, nein, das wird jetzt nicht so laufen, dass bald die Leute doch umdenken und mich als König akzeptieren. Nein, sie werden mich ablehnen und sogar umbringen. Alles, wie sie sich die Zukunft vorgestellt haben, kracht in diesem Moment vor ihrem inneren Auge in sich zusammen. Sie sind gewiss alle geschockt, gewiss folgte erstmal, wahrscheinlich hat er das nicht sehr viel ausschweifender gesagt, als es hier steht. Das heißt, er sagte das ganz offen, ohne Gleichnis, ohne verschlüsselte Rede, ganz offen, so wie es da steht. Wahrscheinlich folgte erstmal eine kurze Zeit des Schweigens, sie waren gerade unterwegs. Und der Nächste, der wieder beginnt zu reden, ist Petrus. Auch Petrus ist zutiefst geschockt. Und Petrus, wie er eben ist, verarbeitet diese Bestürzung eben nicht mit Schweigen, sondern mit Reden. Nimmt Jesus zur Seite und hier steht, er begann ihm zu wehren. Man könnte auch übersetzen, er ermahnte ihn. Er wies ihn zurecht. Und im Matthäusbericht wird uns auch gesagt, was er genau sagte. Matthäus 16, 22 steht im zweiten Teil, oder der ganze Vers. Matthäus 16, 22. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Das widerfahre dir nur nicht. Elberfelder schreibt: Gott behüte dich, Herr, dies wird dir nicht widerfahren. In anderen Worten: Herr, das kann nicht sein, das darf nicht passieren und deshalb wird das auch nicht passieren. Es kann nicht sein, was du sagst und deshalb ist es auch nicht so, wie du sagst. Er widerspricht. Ja, wie es so oft passiert, wenn unsere Vorstellungen mit dem kollidieren, was Gott sagt, was wahr ist, leider wie so oft wendet er sich hier gegen Gott und anstatt zu sagen, okay, ich lieg falsch, sagt er, nein, du liegst falsch, das darf nicht sein. Das erschüttert mein Denken zu sehr in den Grundfesten, was du jetzt hier sagst. Das kann ich nicht akzeptieren. Aber natürlich kann der Mensch damit niemals Erfolg haben, wenn er sich gegen den Herrn wendet. Und so ist Petrus auf einmal der Ermahnte. Es heißt, er wandte sich um und sah seine Jünger an. Das heißt, Petrus nimmt ihn erst zur Seite und redet mit ihm zu zweit, aber die Ermahnung, die findet jetzt vor allen statt. Das sollten jetzt alle hören. Zum einen, weil es das wert ist, was Petrus getan hat, zum anderen, weil bestimmt die anderen ähnlich gedacht haben. Sie waren nur nicht so, dass sie das auch immer gleich gesagt haben. Es gibt ja Leute, die sind einfach wie Petrus, die reden, was ihnen auf dem Herzen liegt, die tragen ihr Herz auf der Zunge, sagt man, und andere eben nicht, aber die anderen sündigen natürlich genauso in ihrem Herzen. Und so ging diese Ermahnung gewissermaßen an jeden, der jetzt so dachte. Und Jesus reagiert besonders hart. Ja? Er sagt zu ihm: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Also eine Ermahnung, damit war er zu rechnen, aber er nennt ihn: Du Satan, sagt er zu Petrus. Sagt er zu dem, der gerade noch ganz toll hervorgestochen ist dadurch, dass er Jesus als den Messias erkannt hat. Du Satan. Aber das, ja, zum einen ist es gut, wenn es schockierend rüberkommt. Das zeigt, dass er jetzt wirklich was verbockt hat. Zum anderen ist es aber auch einfach sehr real. Denn niemand hatte so viel Interesse daran wie der Satan, dass Jesus eben doch nicht am Kreuz stirbt. Plötzlich stand der gerade noch ganz vorne vor den Nachfolgern des Herrn steht, in den ersten Schlachtreihen des Herrn, steht auf einmal vorne in den Schlachtreihen des Teufels. Wie konnte das so schnell passieren? Und die Antwort ist das, was Jesus sagt: Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Elberfelder sagt, was etwas schwierig zu fassen ist: Du sinnst auf das, nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Das versucht ein bisschen einzufangen, was dieses Wort eigentlich beinhaltet. Es verbindet nämlich zwei Gedanken, nämlich einmal auf etwas erstreben und zum anderen, wie ich denke. Ne? Also er sagt, du willst nicht das, was Gott will, sondern das, was die Menschen wollen. Und deshalb denkst du auch nicht so. Deshalb denkst du falsch. Weil du das Falsche willst, erstrebst. Und ja, was heißt es, göttlich oder menschlich zu denken? Nun ganz einfach, menschlich denken tut der eben sein Denken nur anhand dem ausrichtet, was eben auf dieser Welt so gesehen und gefühlt und gehört werden kann. Nur dieses Leben. Nur diese Erde. Und göttlich bedeutet, ich urteile wirklich in dem Glauben, da ist ein ewiger Gott und ein ewiges Leben und ein Leben nach dem Tod und eine geistliche Realität und ich werde einmal diesem ewigen Gott in die Augen schauen und danach wird ein ewiges Schicksal auf mich warten. Er denkt mit der göttlichen Sphäre oder so, das bedeutet es, göttlich zu denken. Und wenn ich eben das nicht tue, wenn ich menschlich denke, wenn ich die Welt um mich herum so beurteile, nur nach dem, was ich sehen und fühlen kann, dann bin ich damit plötzlich, ob ich das weiß oder nicht, oder will oder nicht, auf der Seite des Teufels. Automatisch. Kann gar nicht anders sein. Denn wenn ich so denke, dann wird immer herauskommen, dass es einfach nicht wert ist, sich wirklich Gott hinzugeben. Es ist es nicht wert, für Gott zu leiden. Und es macht dann auch keinen Sinn, dass der Messias leiden sollte. Es ist es nicht wert, es macht keinen Sinn. Menschlich gesehen macht es Sinn, nicht leiden zu wollen. Menschlich gesehen macht es Sinn, lieber einem Mann nachfolgen zu wollen, der am Ende als der Gewinner dasteht und nicht als der Gehängte. Menschlich gesehen macht es auch Sinn, am Ende lieber mit Erfolg dazustehen, als selber auch mit Verlust. Wenn wir nur dieses Leben berücksichtigen, macht das Sinn. Aber eben nur dann, wenn wir ignorieren, dass es etwas Größeres gibt als diese Erde. Ich musste dran denken, auch einer, der ganz vorne, ich sage es jetzt mal so provokativ, in den Schlachtreihen des Teufels sich gestellt hat, ist ein Mann namens Friedrich Nietzsche, ein Philosoph, der ganz besonders gegen Gott war. Und er schreibt in einem seiner Bücher: Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden. Glaubt denen nicht. Denkt nur an diese Erde. Denkt menschlich. Und wer das tut, der kann nicht anders und wird automatisch letztlich Gott damit bekämpfen. Und nicht für ihn. Erst wenn wir den ewigen Gott und das ewige Leben wirklich in die Rechnung mit aufnehmen, ändert sich das Ergebnis grundlegend. Und auf einmal wird es zu einer Notwendigkeit, wenn wir das alles wirklich verstehen, dass der Christus sterben muss. Denn das steht ja auch ganz interessant. Es heißt ja nicht, er fing an, ihn zu lehren, einfach der Sohn Gottes wird sterben, sondern er muss sterben. Er muss leiden, er muss verworfen werden, er muss sterben. Es geht nicht anders. Dafür hatte Petrus aber noch kein Verständnis. Er hatte noch kein Verständnis dafür, dass Jesus der Retter der Sünden sein sollte. Damit will ich ihm jetzt nicht unterstellen, dass er kein Sündenbewusstsein hatte. Er sagt an einer Stelle zu Jesus, als er mit seiner Macht konfrontiert ist: Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er hat das schon gewusst. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Gottes Gnade. Ich brauche Vergebung. Und ich würde ihm auch unterstellen, dass er Zeiten hatte, in denen er wirklich ihm Angst und Bange war vor dem Leben nach dem Tod. Und er sich gefragt hat, ob Gott ihm wohl vergeben wird mit all seiner Schuld und Sünde. Ob so wie er ist, denn einmal vor Gott bestehen kann. Oder ob Gott ihn nicht für alle Ewigkeit eigentlich verwerfen muss. Aber er konnte sich eben noch nicht vorstellen, dass seine Schuld zum einen wirklich so groß ist, dass dieser Gott ihn niemals einfach so aus Gnade annehmen würde. Und dass er eigentlich schon längst auf dem direkten Weg in die Hölle ist. Dass da gar kein Weg eigentlich dran vorbeiführt. Dass der Sohn Gottes aber ihm deshalb kam, um seine Strafe zu tragen, um Opfer für ihn zu sein, damit er sich auf einmal sicher sein kann, das ewige Leben zu erben. Dass Gott ihm, Petrus und jedem, der daran glaubt, alle Sünden vergibt, wenn er Christus als seinen Heiland annimmt. Denn dafür kam Jesus. All das konnte sich Petrus noch nicht vorstellen, aber all das musste geschehen. Und das ist schon diese Botschaft, er konnte das nicht verstehen und deshalb stieß ihn das vor den Kopf. Das wollte er nicht. Das ist auch heute noch etwas, was Leute vor den Kopf stößt. Also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber wenn ich Menschen vom Evangelium erzähle, die noch nicht total vorbereitet sind, dann sind die meisten erstmal nicht so begeistert davon, dass da einer für mich sterben muss und dass ich eigentlich in die Hölle komme. Nee, das stößt vor den Kopf. Aber eben nur dann, wenn wir menschlich denken, wenn wir nicht auf den Gedankenspuren Gottes denken, die uns dieses Buch offenbart. Natürlich daher erstmal die Frage, stößt es dich noch vor den Kopf? Oder kannst du das wirklich verstehen? Ja, ich brauche das wirklich. Bist du an dem Punkt angelangt, dass du einziehst, ja, ich gehöre wirklich in die Hölle. Ja, da ist wirklich ein Gott, vor dem ich schuldig geworden bin. Und ja, es macht Sinn, dass Gott seinen Sohn für mich bestraft hat. Ich wäre nicht auf diese Idee gekommen, aber ich verstehe es und ich akzeptiere es. Ja, Herr, ich will daran glauben, dass der Sohn Gottes meine Schuld getragen hat. Darauf kommen wir nur, wenn wir göttlich denken. Menschlich gesehen macht das alles gar keinen Sinn. Das war das Erste. Ja. Das Erste vor den Kopf stoßen, die Leiden des Herrn, der stellvertretende Tod des Herrn. Aber darauf folgt jetzt eben noch etwas anderes. Denn das eine Problem ist, dass man damit vielleicht intellektuell nicht übereinstimmt. Das andere Problem ist, Moment mal, wenn der, den ich nachfolge, an den ich glaube, leiden musste, dann könnte das doch bedeuten, dass ich auch leiden muss. Und genau so ist es. Und ich lese jetzt den Rest des 8. Kapitels ab Vers 34. Markus 8, ab Vers 34. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel. Es heißt am Anfang in Vers 34, er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich. Nun, im vorherigen Geschehen, Abschnitt, waren sie noch allein unter sich. Irgendwo auf dem Weg zwischen den Dörfern. Und auf einmal ist hier wieder eine Volksmenge. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Reise einfach mal zu Fuß schweigend und bedrückt weiterging. Bis sie ins nächste Dorf kamen, Jesus wieder erkannt wurde. Und Jesus greift nun das Vorherige wieder auf, was er mit seinen Jüngern geredet hatte. Aber das sollen nicht nur sie hören, das sollen jetzt alle hören. Ja? Er ist in seinem Dienst mittlerweile an einem Punkt, wo die Ablehnung nicht mehr weit weg ist, circa ein halbes Jahr. Und jetzt soll jeder, der sich auch nur überlegt, Jesus nachzufolgen, auch wissen, was das von ihm fordern wird. Und seine Jünger besonders natürlich auch. Seine Jünger und jeder, der es möglicherweise werden will, soll das wissen. Und das Erste, was er sagt in Vers 34, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer mir nachkommen will, der kann das gern tun. Aber das bedeutet mindestens zwei Dinge. Sich verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen. Nun, was bedeutet es, sich zu verleugnen, Selbstverleugnung? Verleugnen, man könnte auch sagen, verneinen, ablehnen. Aber ganz praktisch bedeutet das einfach, dass ich meine Wünsche und mein Wohlbefinden hinter Gottes Willen anstelle. Ich bin bereit, zu meinen Wünschen Nein zu sagen. Ich erkläre mich dazu bereit, wenn ich etwas will, aber Gott etwas anderes von mir will, dann bin ich bereit, meinen Willen beiseite zu legen und zu tun, was Gott sagt. Dein Wille zählt und nicht meiner. Ich bin bereit, meine Wünsche, meine Verlangen beiseite zu legen, zu akzeptieren, was Gott sagt und über mich verhängt. Und sein Kreuz tragen. Interessant ist daran, bis hier hat Jesus noch nie gesagt, dass er an einem Kreuz sterben wird. Das ist hier noch keine Floskel. Aber die Leute wissen, was ein Kreuz ist und was eine Kreuzigung ist. Das haben wir gut möglich, dass viele von ihnen das auch schon mal gesehen haben. Weil die Römer das gern und oft gemacht haben und bei Aufständischen und weil die Juden gerne Aufstände gemacht haben, wurden viele von ihnen gekreuzigt. Teilweise Hunderte gleichzeitig. Und ein Sinn der Kreuzigung war ja, dass das offen dargestellt war, ja, dass das die Person offen dort hing und tagelang langsam krepierte. Und was wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, Teil der Prozedur war, dass, ich meine, immer die Person erstmal misshandelt wurde durch die Geißelung und dann den Querbalken des Kreuzes selbst zur Hinrichtungsstätte tragen musste. Am besten noch wie bei Jesus durch die Menschenmenge, um schön zur Schau zu stellen, was mit dem passiert, der sich gegen die Römer auflehnt. Und dann wurde er dort an das Kreuz gebunden oder genagelt und so lange hängen gelassen, bis er tot war. Und wenn er sagt, wenn ihr mir nachfolgen will, dann ist das so, wie wenn ihr auf dem Weg zu einer Kreuzigung wärt. Das ist mit Schmerzen verbunden, mit Leiden, schambehaftet und am Ende könnt ihr einen noch schlimmeren Tod erwarten. Wer mir nachkommen will, der komme mit mir, aber auf diesem Weg bin ich unterwegs. Nun, wieder menschlich betrachtet, ist das jetzt, gelinde gesagt, kein besonders schmackhaftes Angebot. Nicht gerade erstrebenswert. Aber Jesus will nicht nur aufzeigen, was es kosten kann, er will auch zeigen, warum es trotzdem wert ist, das zu zeigen. Und das macht er nun in 4 Punkten. Zuerst zeigt er in Vers 35 den Gewinn, der bei diesem Geschäft am Ende abspringt. Vers 35, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Was zu gewinnen ist, ist das Leben. Und er interessiert bewusst widersprüchlich. Ja? Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, wird es retten. Also es gibt zwei verschiedene Arten, zwei verschiedene Vorstellungen davon, was das Leben ist. Die eine Vorstellung ist, Leben, das ist die Zeit zwischen Geburt und Tod. Und die Qualität dieses Lebens hängt davon ab, von Gesundheit und Wohlstand und Wohlbefinden, körperliche Unversehrtheit, Freunde, Familie und so weiter. Das ist Leben auf der einen Seite. Das andere Leben, von dem Jesus spricht, das beginnt mit der Geburt und dauert in alle Ewigkeit. Und die Qualität wird vielmehr dadurch bestimmt von meiner Beziehung zu Gott. Von Frieden in ihm, Liebe von ihm, Liebe zu ihm, Leben mit ihm. Wer das eine Leben retten will, das irdische, der wird das andere verlieren. Wer aber bereit ist, das Irdische abzugeben, der wird das andere gewinnen. Damit sagt er zwei Dinge. Zum einen, was zu gewinnen ist, das ewige Leben. Zum anderen aber, dass beides nicht geht. Wer das eine will, der muss das andere abgeben, oder? Steht hier. Und nun können wir langsam zittrig werden und sich fragen, ja Moment, ich dachte, die Errettung ist allein aus Glauben, allein durch Gnade. Allein durch Christus. Warum muss ich mich auf einmal selbst verleugnen? Das geht doch nicht. Und ja, ich bekenne mich vollkommen dazu und Jesus auch. Die Errettung ist allein durch den Glauben. Der Sünder muss nichts bringen, um errettet zu werden. Keine Gerechtigkeit. Er kann kommen, so böse und sündig und verdorben, wie er ist, und muss nur sein Vertrauen darauf setzen, dass Jesus für ihn gestorben ist, und dann wird ihm Gott jede Sünde vergeben. Aber zu diesem Glauben gehört natürlich, dass ich auch anerkenne, ich bekenne damit, ja Herr, ich bin ein Sünder, ich habe die Hölle verdient, ich glaube aber, dass du für mich gestorben bist, und ich glaube, dass meine Sünde wirklich böse ist und dass ich es dir eigentlich schuldig bin, dir nachzufolgen. Und ich kann es zwar nicht, aber ich erkläre mich einverstanden, so du mir hilfst, das zu tun. Oder? Ich kann nicht mich bekehren und gleichzeitig sagen, ich nehme die Errettung an, aber diese und diese Sünde, die gebe ich nicht ab. Keine Chance. Mache ich nicht. Das ist uns vielleicht nicht immer so bewusst, aber wenn sich jemand zum Beispiel in der islamischen Welt bekehrt, dann ist ihm ganz bewusst, dass es ihm ganz schön viel kostet, sich jetzt zu Jesus zu bekehren. Denn dann muss er sich zu ihm bekennen. Und ich weiß, bei diesem Thema, es ist schwierig, man muss immer beide Seiten abdecken und wie gesagt, ich will die Errettung allein aus Glauben nicht aufweichen. Und ich bin eigentlich selber das beste Beispiel. Als ich mich bekehrt habe, war ich mir völlig bewusst, dass ich völlig unfähig bin, mich in irgendeiner Form zu verändern. Und ich bin noch in allen meinen Sünden drin gesteckt. Ich wäre es wert gewesen, dass Jesus sich für mich schämt. Ich hatte mich noch zu 0,0% verändert. Aber irgendwann durfte ich realisieren, hey, die Bibel sagt, du kannst dich nicht verändern. Das gehört dazu zur Botschaft. Und durfte dann zu Gott beten, jetzt nicht ganz theologisch korrekt, aber Herr, du weißt, wie viel ich sündige und gesündigt habe, aber wenn du mir jetzt anbietest, wirklich nur wegen dem Glauben, nur weil ich daran glaube, alle Sünden zu vergeben, dann nehme ich das an. Und wenn du mich ändern kannst, dann mach das. Der Schluss war jetzt nicht so, das nicht ganz perfekte. Ja, wenn du mich ändern kannst. Der Herr kann. Aber ich konnte die Errettung annehmen, noch ohne, dass ich mich verändert hatte, weil ich das nicht konnte. Und das war auch nicht vom nächsten Tag an anders. Aber ich musste wissen, ich verpflichte mich eigentlich dazu. Ja? Und wenn Gott mir hilft, das dann auch zu tun. Ja, wir dürfen uns, wir sind noch ohne Selbstverleugnung bei der Bekehrung. Aber ich will euch nicht ermutigen, da zu bleiben. Ich will niemandem Angst machen, der seine eigene Sünde sieht, aber ich will jeden anspornen, in der Kraft Gottes von da an weiterzugehen und Selbstverleugnung und Kreuz auf sich nehmen zu praktizieren. Und Gott wird auch jeden von uns dahin führen, dass wir das können und müssen. Ich habe mich erinnert an ein Zeugnis von einem jungen Mann, das er mir erzählt hat. Er war Moslem und hat sich ja auch alles, was dazugehört, Moslem, Straßengangster, ja, also alles, was eins eigentlich unmöglich macht, sich zu bekehren, aber er durfte sich bekehren und wusste dann aber, wenn ich das meiner Familie sage, dann verstößt die mich und hat sich zuerst eine ganze Weile versteckt. Aber, und ja, die Bekehrung war trotzdem echt, aber weil sie echt war, konnte das nicht für immer so weitergehen. Und so kam der Tag, wo es rauskam und seine Mutter das feststellte, weil er übers Telefon mit jemandem Kontakt hatte, mit einem anderen Christen, weil er einfach diesen Drang hatte, mit anderen Christen Kontakt zu haben. Und diese Person hat einmal zurückgerufen, als er nicht da war, auch seine Mutter. Und so kam das raus. Und er kam heim und seine Mutter stellte ihn zur Rede. Und so, und da war natürlich der Punkt. Jetzt galt es, sich zu bekennen oder zu verleugnen. Und durch die Kraft Gottes durfte er sich bekennen und hatte seither keinen Kontakt mehr zu seiner Familie. Aber Gott hat ihm diese Gnade gegeben. ja, wir beginnen ohne jegliche Kraft dazu, aber die Aufforderung ist, wir müssen nachfolgen. Wir sollen nachfolgen und der Herr will uns auch die Kraft dazu geben. Und wir müssen uns alles selbst hier hinterfragen, denn nicht bei jedem von uns wird das so zwingend wie bei Moslems, die sich bekehren. Und die Frage ist, bin ich auch bereit dazu, diesen Weg treu zu gehen, auch wenn mich die Umstände nicht so sehr dazu zwingen? Oder suche ich mir immer das Minimum an Selbstverleugnung raus, was ich irgendwie finden kann, so wenig wie möglich bekennen, um ja, jetzt nicht in Zweifel zu geraten, aber doch auch jetzt nicht allzu viel zu leiden. Nein, wenn Jesus wirklich der ist, an den wir glauben, und wenn wir göttlich denken, dann macht es nur Sinn, ihm in Selbstverleugnung nachzufolgen. Weil der ewige Gewinn größer ist als der zeitliche Verlust. Der Gewinn war das Erste, was er vor Augen gestellt hat. Das Nächste, was er vor Augen stellt, in Vers 36, die mögliche Alternative. Denn was wird ein Mensch, Vers 36, denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Er stellt die zwei Dinge gegenüber. Ja. Jetzt, was ist besser? In dieser Welt alles haben und dort alles verlieren oder hier alles verlieren und dort alles haben? Und nein, wir wissen aus Erfahrung, es ist nicht so, dass wer Christ wird, sofort nur noch leidet und bald drauf stirbt. Ja. Wir wissen, dass Gott so gnädig ist, dass er uns einiges zugesteht, was wir nicht verdient haben. Aber wir erklären uns dazu bereit, die Dinge abzugeben, wenn nötig. Und selbst wenn wir die Rechnung auf die Spitze treiben und sagen, Gott würde mir hier alles nehmen, um mir dort alles zu geben, wäre es das doch immer noch wert, oder? Göttlich gesehen schon. Ewig betrachtet schon. Und dann Vers 37, das, was ich mit Alternativen beschrieben habe. Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Also er stellt diese rhetorische Frage in den Raum. Oder kennt ihr sonst einen Weg, wie ihr aus der Nummer rauskommt? Kennt ihr irgendeinen Weg, was ihr Gott geben könnt, dass ihr hier Jesus nicht nachfolgen müsst und trotzdem in den Himmel kommt? Und die Antwort ist, es gibt keinen. Er spielt damit bewusst auf Psalm 49 an. Denn da heißt es in den Versen 8 und 10, und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen, er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sähe. Nein, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg zum Himmel und raus aus der Hölle als den Glauben an Jesus Christus. Das war Psalm 49, 8 bis 10. Und das Letzte, was er vor Augen stellt, um die Sache aus göttlicher Perspektive zu betrachten, ist der Tag der Abrechnung. Also ich habe versucht, immer die Rhetorik zu wählen, wie wenn das eben ein Geschäft wäre, ne? Also Kosten, Gewinn, Gewinn-Gegenüberstellung, Alternativen, Abrechnung. Vers 38. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Es wird ein Tag der Abrechnung kommen, an dem jedem sein ewiger Lohn ausgezahlt wird. Und er sagt hier speziell, was eben der zu erwarten hat, der Jesus ablehnt. Der sagt, nö, ich wähle dieses Leben. Ich ziehe dieses Leben vor mit allem, was ich hier so gewinnen und bekommen kann. Ist mir lieber. Und was er sagt, und er drückt es hier aus mit, wer sich meiner und meiner Worte schämt. Denn das ist ja auch einer der Gründe, der Menschen dazu bringen kann, ihn abzulehnen. Nö, das ist es mir nicht wert. Da halten mich doch alle für bekloppt. Das lasse ich. Und nein, er spricht hier nicht davon, dass jeder, der sich einmal zu sehr geschämt hat, zu viel Menschenfurcht hatte, Zeugnis zu geben, deshalb nicht errettet ist. Nein, er spricht von dem, der deshalb sagt, ich glaube nicht an Jesus. Und trotzdem sollten wir die Ermahnung mitnehmen, wenn wir göttlich auf die Sache blicken, dann gibt es nichts Irrationaleres und nichts Verkehrteres, als sich für den, der sich für mich geopfert hat, zu schämen. Ich erwarte von ihm, sich einmal nicht für mich zu schämen. Dann sollte ich mich auch nicht für ihn schämen. Jesus hilft uns, göttlich auf das Geschäft zu blicken. Er hat es uns vorgerechnet. Und ich denke, aus göttlicher Perspektive ist die einzige Variante, ja, es lohnt sich. Es lohnt sich, Jesus und Selbstverleugnung nachzufolgen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und jetzt die Frage an dich. Natürlich zuerst die Frage, hast du dich überhaupt schon dazu bereit erklärt? Hast du Jesus als dein Heiland angenommen? Bist du bereit, oder warst du schon bereit zu sagen, ja Herr, ich glaube von nun an dich, ich vertraue auf dich, ich vertraue nicht auf mich und meine Werke oder auf sonst etwas anderes, ich vertraue darauf, dass du Kreuz meine Schuld bezahlt hast, dass ich durch dich in den Himmel komme. Ich weiß, dass ich nichts kann, aber befähige mich und ja, dann will ich lernen, dir nachzufolgen. Möchte ich aber auch fragen, wenn du das schon getan hast, gibt es in deinem Leben ein Kreuz, vor dem du dich gerade drückst? Ja, der Herr ist sehr langmütig mit uns. Er drückt uns das meistens nicht mit Gewalt auf den Rücken. Viele Kreuze müssen wir bewusst auf uns nehmen, zum Beispiel von Jesus zu erzählen oder sonstige Art. Gibt es etwas, ein Leiden, ein Kreuz, vor dem du dich drückst? Das möchte ich einfach als Frage so dir mitgeben. Und frage dich, wenn du es tust, wäre es nicht wert, es auf sich zu nehmen? Wäre es das nicht einfach wert? Wäre es nicht der bessere Weg? Und wenn du das tust, in aller Schwachheit in dieser Welt lebst, mit allem Versagen und aller Sünde, aber nur bereit bist zu sagen, ja, ich vertraue auf Jesus, und in aller Schwachheit versuchst, dich nachzufolgen, dann gilt für dich Folgendes, was mich immer sehr begeistert beim Lesen. In Hebräer 11 lesen wir Hebräer 11, Vers 16. Hier ist gerade die Rede von Abraham, davon, wie er im Land war, also in dem gelobten Land, das ihm versprochen war, aber er noch nicht bekommen hatte. Aber er lebte darin, einfach im Glauben, dass er es bekommen wird. Und weil er das tagte, weil er eben einfach diesen Glauben festhielt, heißt es in Hebräer 11, Vers 16, nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Der bereit ist, hier schon diese Welt göttlich zu betrachten, sich für Jesus entscheidet, dessen schämt sich Gott nicht. Für all meine Sünde und alles Versagen, aber Gott schämt sich nicht, dass ich und du hier sind und sagen, ich gehöre zu Jesus. Denn die anderen Menschen sind die, die ihn ablehnen. Und derer schämt er sich. Aber der, der ihn im Glauben annimmt, von dem heißt es, Gott schämt sich ihrer nicht. Und sogar noch größer, weiter hier hinten in Hebräer 11, wo er dann noch in kürzeren Versen ab Vers 32 beschreibt, was Menschen durch die Zeit so alles durch den Glauben erreicht haben, sowohl an Siegen als auch an Niederlagen, die sie verkraftet haben, heißt es in Vers 38, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten, Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Diese Menschen, die bereit waren, im Glauben an mich zu leben, diese Erde ist es nicht wert, ihre Füße zu tragen. Dieses Land ist es nicht wert, solche Menschen in sich zu haben. Diese sündige Welt ist es nicht wert, solche Menschen in sich zu haben. Solche Menschen gehören in die ewige Welt. Und lasst uns davon anspornen, der Herr schämt sich nicht für uns. Und lasst uns auch nicht für ihn schämen. Und der Herr hat uns eine Stadt bereitet, denn das ist hier im doppelten Sinn. Er schämt sich zum einen nicht, weil sie sich zu ihm bekennen, aber er schämt sich auch deshalb nicht, weil er die Stadt wirklich bereitet hat. Er weiß, er wird nicht zu Schanden. Er weiß, das, woran sie glauben, das werden sie auch bekommen. Er muss sich am Ende nicht schämen. Darum lasst uns ihm nachfolgen. Amen.